Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Was haben Danger Dan und Igor Levit heute in Berlin gemacht? An was für einer Verlagszukunft arbeitet Gerhard Steidel? Und welche Kultserie geht in die zweite Staffel? Themen dieser Stunde.
Fazit.
Die 100. Sendung des ZDF-Satire-Magazins Die Anstalt. Wer die viel diskutierte Jubiläumsausgabe in den letzten Tagen nicht schon in der Mediathek angeklickt oder Fazit gehört hat, der konnte sie sich heute ansehen.
Das ZDF hat Danger Dan, der heute seinen neuen Song bei uns vorstellen wollte, zusammen mit Igor Levit, 2 Tage vor der Aufzeichnung wieder ausgeladen, weil er gegen die Programmrichtlinie verstöße. Der Text des Liedes kann als Aufruf zur Gewalt verstanden werden. Wir verstehen, dass es diese Programmrichtlinie gibt und dass man über den Song geteilter Meinung sein kann. Aber ganz ehrlich, wir empfinden die Entscheidung vom ZDF in einer Zeit, in der rechtsextreme Gewalt in der Geschichte der Bundesrepublik mal wieder einen Höchststand erreicht hat, einfach als mutlos.
Aus der Antifanstalt 100, heute Abend gesendet auf ihrem Stammplatz im ZDF. Danger Dan und Igor Levit hatten die kurzfristige Absage des ZDF als autoritär, skandalös und als Eingriff in die Meinungs- und Kunstfreiheit bezeichnet. Heute Abend traten die beiden Musiker unter dem Motto »Die keine Angst« Stalt in Berlin auf. Meine Kollegin Mona Gnahn war dabei. Wie begann der Abend mit dem Song »Keine Angst«?
Tatsächlich nicht. Eröffnet wurde der Abend mit einem Zitat von Bertolt Brecht aus dem Jahr 1933. Und zwar »In den finsteren Zeiten wird da auch gesungen werden«. Und nach einer kurzen Ansprache von Danger Dan und Igor Levit war der erste Song »Alles von der Kunstfreiheit« gedeckt, den wahrscheinlich auch viele kennen. Und in die Ansprache hören wir jetzt auch mal kurz rein.
Vielleicht ist es die entscheidende Frage, um die es geht für die Intendanz des ZDF, denn die versucht ja gerade ihren Arsch zu retten. Aber die wichtige Frage und die Debatte, die wir eigentlich hätten führen müssen, ist doch die Frage, wie gehen wir um mit den ganzen Faschisten und Faschistinnen, die gerade in die Parlamente gehen, mit den Faschistinnen und Faschisten, die auf der Straße sind. Wie gehen wir um mit rechter Gewalt, die explosionsartig anwächst und immer brutaler wird? Wie gehen wir eigentlich damit um?
Ja, darin steckt eigentlich schon alles, was an diesem Abend so der Fokus der Veranstaltung war. Und zwar die ganze Debatte, die in den letzten Tagen geführt wurde. Denn die hätte laut Danger Dan und Igor Levit eben nicht auf dieser ganzen Medienebene unbedingt stattfinden sollen. Denn das Eigentliche, was die beiden wollten und das eigentliche Problem, um das es geht, ist eben die rechte Gewalt, die immer stärker wird, darunter eben auch Faschisten und die in akuter Gefahr lebenden Menschen, die von dieser Gewalt betroffen sind, die bekommen eben keine Hilfe und die Menschen, die ihnen helfen wollen, die werden unterdrückt.
In welchem Verhältnis standen denn heute Abend Musik zu Wort? Wie haben die beiden das miteinander verbunden?
Genau, es war so angekündigt, dass es eben eine Veranstaltung mit Musik- und Wortbeiträgen gibt. Wie die aussahen, wurde nicht angekündigt. In der ersten Hälfte war es eigentlich ein recht klassisches Konzert. Nach »Alles von der Kunstfreiheit gedeckt« spielte Igor Levit einen Satz aus der Waldstein-Sonate von Beethoven. Er meinte, er hätte die schon in vielen Kontexten gespielt und sei noch nie so glücklich gewesen, wie an diesem Abend sie zu spielen. Und in der zweiten Hälfte wechselten sich diese musikalischen Beiträge dann mit 2 etwa 10-minütigen Wortbeiträgen ab. Auch hier gab es wieder klare Kritik an den JournalistInnen. Es wurde zum Beispiel die Sondersendung von Aspekte erwähnt und auch hier wieder die Debatte nicht über das Wesentliche, also nicht über die Opfer von rassistischer, antisemitischer und rechter Gewalt. Die erste Sprecherin war die Journalistin Heike Kleffner. Sie leitet außerdem den Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt und berichtet auch viel über sie. Und sie meinte, dass es sehr viel mehr bessere Anlässe für Sondersendungen geben würde. Zum Beispiel morgen, am 22. Juli 2016, fand nämlich der rechtsradikal motivierte Anschlag im Olympia-Einkaufszentrum in München statt. Und sie meinte, das sei ein sehr viel besserer Anlass für so eine Sondersendung. Und sie betonte darüber hinaus auch die Anschläge in Halle und in Hanau und eben auch wieder die eigentliche Gefahr, die rechte Gewalt in Teilen der AfD und die Perspektive der Opfer, die eben auch hier wieder zu kurz kam. Das sagt auch Danger
Dan. Was aber mir ein bisschen gefehlt hat, war die Perspektive von denen, die wirklich von rechter Gewalt betroffen sind. Was mir auch gefehlt hat, war die Perspektive von denen, die seit Jahren und Jahrzehnten gegen Nazis und gegen rechte Gewalt kämpfen. Und mit diesen Leuten wurde da nicht geredet. Und ich glaube, wenn man die Debatte um dieses Lied verstehen will, dann wäre es vielleicht auch ganz gut, wenn man diesen Leuten zuhört und nicht irgendeinem dahergelaufenen Fleischhauer, der wahrscheinlich kaum Erfahrung damit gemacht hat.
Der zweite Wortbeitrag kam dann laut Danger Dan von der Juristin seines Vertrauens und Strafverteidigerin Christine, den Nachnamen hat er nicht genannt. Und sie erzählte auch nochmal von Schicksalen von unterdrückten, ja, Aktivistinnen, unterdrückten, ja, helfenden Personen, die sich gegen Gewalt und Faschisten wehren. Und im Anschluss spielte Igor Levit noch ein Klavierstück, und zwar das Peace Peace, angelehnt an den Jazzpianisten Bill Evans. Und das allerletzte Lied war dann sozusagen spätestens da, die Antwort auf Bertolt Brecht. Und zwar das Lied, dem seine Fernsehpremiere jetzt erstmal verweigert wurde, eben das Stück Keine Angst.
War das jetzt eine Wutveranstaltung? Was ist deine Ansicht nach diesem Abend?
Wut würde ich nicht sagen, aber Frust auf jeden Fall, vor allem gegenüber der Medien und der Debatte, die geführt wurde. Alles in allem hatte ich aber das Gefühl, dass sowohl Danger Dan als auch Igor Levit recht gute Laune hatten, und immer wieder wurde betont, wie schön es ist, dass die ganze Halle ausverkauft war, dass alle, die da sind, Stärke zeigten und Zusammenhalt. Alle wichtigen Zeilen, egal ob bei Von der Kunstfreiheit gedeckt oder auch am Ende von Keine Angst, wurden gemeinsam mitgesungen. Und auch zwischen Danger Dan und Igor Levit konnte man den Zusammenhalt spüren, denn sie sagten, dass sie jetzt schon so gemeinsam durch den einen oder anderen Shitstorm gegangen sind. Und auch die letzte Woche, die für Danger Dan gerade sehr turbulent war, sei irgendwie auch auf absurde Weise ein bisschen schön für ihn gewesen, weil er eben so viel Unterstützung von seinen FreundInnen hatte.
Mona Gnahn über den Auftritt von Danger Dan und Igor Levit nach der Ausladung des Songs Keine Angst heute Abend in Berlin. Lange wurde sie der Spatz von Avignon genannt, die französische Sängerin Mireille Mathieu. Seit Ende der 60er Jahre als neue Edith Piaf auch beliebt in beiden Teilen Deutschlands. Morgen wird Mireille Mathieu 80 Jahre alt.
Es geht mir gut, merci, chérie. Es geht mir gut, das macht die Liebe. Sie macht den Tag so schön, sie macht die Nacht so schön wie nie.
Goodbye, my love, verzeih, my love, es darf nicht weitergehen. Lebe wohl, my love, goodbye.
Immer noch glockenhell Mireille Mathieu vor 2 Jahren. Zur Ruhe setzen will sie sich auch mit 80 noch lange nicht, nur die Zahl der Konzerte ein bisschen eindampfen. Rainer Moritz ist Literaturkritiker, liebt aber auch den Schlager. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Rote Lippen, dunkler Pagenkopf, Lieder von der Liebe und Liebesleid. Wie kann das 60 Jahre funktionieren?
Ja, es hat natürlich besonders funktioniert in den 60er, 70er, frühen 80er Jahren. Dann hat der Schlager ja generell einen kleinen Niedergang zu verzeichnen gehabt. Aber Mireille Mathieu war eine Ikone eben schon in sehr jungen Jahren. Als sie 20, 22 war, hatte sie nicht nur in Frankreich, sondern sehr schnell auch in Deutschland. Und deswegen haben viele sie in Erinnerung, weil quasi keine größere Fernsehsendung verstrichen ist damals im deutschen Fernsehen, ohne dass Mireille Mathieu nicht zu sehen war. Und sie hat dies konserviert, sie hat ihr Äußeres konserviert. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
Nana Mouskouri ohne Brille wäre nicht Nana Mouskouri. Mireille Mathieu ohne Pagenkopf wäre nicht Mireille Mathieu. Wie wichtig, mal ganz prinzipiell gefragt, sind diese Markenzeichen womöglich vor allem im Schlager? Die beiden haben ja die Mode dadurch nicht verändert.
Sie sind aber immer wichtiger geworden. Der Erste, der das vielleicht geschafft hat, war Freddie Quinn. Man hat aus Freddie Quinn diesen melancholischen Seemann gemacht. Das heißt, man hat Markenbildung gemacht. Das Wort kannte man damals wahrscheinlich noch gar nicht. Sie haben das zweite wunderbare Beispiel schon genannt, Nana Mouskouri. Es gibt ganz frühe Aufnahmen von ihr, da sieht man sie ohne Brille. Man erschrickt sich was zu Tode, wenn sie keine Brille trägt. Das ist ihr Markenzeichen im besten Sinne geworden. Und bei Mireille Mathieu haben die Produzenten auch klar erkannt, man muss sie sofort wiedererkennen. Sie ist ja eine wahnsinnig kleine Person, ich glaube 1,80 Meter. 1,53 Meter und man hat diese Frisur hinbekommen. Viele Frauen haben damals versucht, das zu imitieren, aber diese Innenrollen, habe ich mir sagen, das sind gar nicht so einfach hinzubekommen mit diesem Pagenkopf.
Ich kann das bestätigen.
Sehen Sie, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Natürlich hat dieser Wiedererkennungseffekt auch im Schlager eine ganz wichtige Rolle. Viele Schlagersänger, die versucht haben, immer wieder neu aufzutreten, sich ein neues Image anzuziehen, da hat das meistens nicht geklappt. Und Mireille Mathieu hat das wie Nana Mouskouri sehr gut hinbekommen.
Sie hat aber noch immer eine treue, wenn auch mit ihr in die Jahre gekommene Fangemeinde. Und ich frage mich, ob Mireille Mathieu, der man einerseits zubilligen muss, ein wenig bieder zu wirken, nicht auch ein Symbol für Verlässlichkeit ist und vielleicht auch für die Illusion vom eigenen Jungbrunnen.
Ja, das war, glaube ich, immer bei ihr eine ideale Mischung. Sie haben es gerade gesagt, sie hat nie eine sehr große erotische Ausstrahlung gehabt. Der Vergleich mit Edith Piaf hinkt auch ein wenig deswegen, weil wenn man Edith Piaf anschaut, wie sie aufgetreten ist, welche Skandale sie hatte, das hat Mireille Mathieu immer zu vermeiden versucht. Das heißt, sie hatte eine Art klinisch aseptische Ausstrahlung in gewisser Weise, aber andererseits sofort Verlässlichkeit vermittelt hat den Menschen. Darauf kann ich mich verlassen. Sie sieht immer gleich aus. Sie singt diese Lieder. Wir haben ja gerade einen kleinen Ausschnitt aus ihrem Werk gehört. Auch diese sind bis heute wiedererkennbar, denn sie hatte nun in den 70ern, das darf man nicht vergessen, wirklich sehr, sehr große Erfolge als Sängerin, war in den Charts jahrelang fest vertreten.
Sind Mireille Mathieus Lieder eigentlich lupenreine Schlager für Sie oder steckt in Ihren Liedern mehr Chanson, als viele denken?
Also in den deutschen Aufnahmen muss man ganz ehrlich sagen, das sind klassische Schlager. Sie hatte das Glück, in den 70ern zwei hervorragende Begleiter zu haben. Das war der Komponist Christian Bruhn, das war der Texter Georg Buschor. Und die haben ihr sozusagen Lieder auf den Leib geschrieben. Das waren Lieder, die haben von Paris sehr häufig gehandelt. Hinter den Kulissen von Paris war ihr erster sehr großer Erfolg. In Deutschland hat die also das Paris-Image, das Liebes-Image, man verbindet ja im Klischee Paris immer mit der Hauptstadt der Liebe, das hat man sehr geschickt mit ihr verknüpft, das wollten die Leute hören. Aparterweise hat sie dann allerdings einen ihrer größten Erfolge Anfang der 70er Jahre mit Akropolis Adieu gehabt, da ist man sozusagen ein bisschen nach Griechenland ausgewichen, vielleicht hat der griechische Wein von Udo Jürgens dazu auch etwas beigetragen, dass Griechenland plötzlich hoch im Kurs stand.
Meinen Sie, sie hätte sich musikalisch vielleicht gerne auch mal verändert, wie einst Katharina Valente?
Das ist immer eine Frage, die man sich stellen muss, wenn man Erfolg hat. Wir sehen das in der Gegenwart an Helene Fischer. Die hätte auch das Zeug, andere Dinge zu singen. Sie tut es nicht, weil sie die Erfolgsspur nicht verlassen will. Natürlich steckt in dieser Stimme, dieses Tremolo von Mireille Mathieu, steckt mehr. Und vielleicht hätte sie mit anderen Texten auch in Deutschland andere Publikumsschichten erreicht. Aber die Kehrseite der Medaille, sie hätte ihre Stammkundschaft womöglich verloren. Deswegen ist man sozusagen sich selber treu geblieben. Und deswegen hat es in ihren Liedern keine großen Veränderungen gegeben. Es gab noch La Paloma Ade, das war ihr vielleicht größter Erfolg, der es ganz nach vorne in den Charts geschafft hat. Und wir haben vorhin einen Ausschnitt gehört, das war schon aus den 80er Jahren, als sie mit Peter Alexander, sie hat ja sehr viele Duette gesungen, aber mit Peter Alexander eben auch. Und Goodbye My Love war wahrscheinlich ihr letzter Charts-Erfolg. Mit diesen wiedererkennbaren Liedern, mit diesen eingängigen Melodien und mit den Texten, die nicht sehr viel riskiert haben, sondern immer am Rande des Klischees waren.
Sie hat sage und schreibe 13 Geschwister, ist Autodidaktin, hat einen, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Beruf nie gelernt. Was weiß man eigentlich, wie sie diese internationale Karriere geschafft hat?
Ja, das ist erstaunlich, wenn man sich diese Vita anschaut. Aus Avignon, wie gesagt, stammt nicht aus Paris. Das allein ist schon ein Standortnachteil in der französischen Chanson- und Popgeschichte. Sie hat sich aber, wie gesagt, sehr schnell hochgekämpft. Sie hat an Wettbewerben teilgenommen und hat dann alle diese Mankos, wenn man so sagen will, sofort hinter sich gelassen. Sie hatte auch einen provenzalischen Akzent, den musste man ja auch abtrainieren. Sie ist ein Musterbeispiel dafür, wie der Schlager, das Chanson, eine Möglichkeit bietet, aus ganz einfachen Verhältnissen nach oben sich zu arbeiten. Ihre Mutter heißt, es war bis zuletzt bei ihren Konzerten auch immer zugegen. Das heißt, da war auch eine große Dankbarkeit in der Familie, dass man es geschafft hat. Und zwar sehr schnell auf die ganz großen Bühnen in Paris und anderswo.
Vor dem 80. Geburtstag von Mireille Mathieu an diesem 22. Juli. Literaturkritiker und Schlagerfan Rainer Moritz. Von Günter Grass bis A.L. Kennedy, von Brian Adams bis Jürgen Teller, von Lou Reed über Karl Lagerfeld bis Richard Serra, Namen, für die der Steidel Verlag steht. 1969 von Gerhard Steidel in Göttingen gegründet, ist der Verlag eine Institution in der Kunstwelt, die Druckwerkstatt ein kleines Wunderwerk. Doch das Lebenswerk von Gerhard Steidel ist in finanzielle Schieflage geraten, so war nachzulesen. Heute hat ein wichtiger Unterstützer bestätigt, sich zurückgezogen zu haben. Wir haben bei Gerhard Steidel nachgefragt. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
An welchen Strippen ziehen Sie gerade, um Ihren Verlag weiterführen zu können? Sie haben sich selbst ein Datum bis Ende August gesetzt.
Ja, dieses Datum habe ich mir eigentlich vor 10 Jahren gesetzt, weil ich da angefangen habe nachzudenken, wie es nach meinem Tod mit dem Verlag weitergeht. Ich habe ja nicht das ewige Leben gepachtet und irgendwann ist eben halt Schluss, dass man nicht mehr arbeiten kann. Und ich will alles daran setzen, dass das Wissen und das Know-how, was in diesem Verlag ist und vor allen Dingen auch die technischen Möglichkeiten, die die Druckerei bietet, über meinen Tod hinaus zu erhalten. Und das Ziel war vor meinem 76. Geburtstag in diesem Jahr, das zu einem Abschluss zu bringen. Und ich will meine restliche Lebenszeit dazu verwenden, als technischer und künstlerischer Leiter im Verlag zu arbeiten und mein Wissen an die nächste Generation weiterzugeben.
Sie verhandeln schon seit längerer Zeit mit einem Schweizer Unternehmen. Ich habe in der FAZ gelesen, es gäbe insgesamt 12 Interessenten. Wie ist denn da der Wasserstand?
Ja, also mit der Manus AG in der Schweiz verhandeln wir seit gut 5 Jahren. Der Inhaber dieses Geschäftszweigs ist ein langjähriger Freund von mir, stammt aus einer Druckereifamilie, die besaß einst die beste Schweizer Kunst- und Verlagsdruckerei. Und mit ihm haben wir ein Konzept entwickelt, wie der Verlag weitergeführt werden kann. Und diese Verhandlungen sind intensiv jetzt seit einem Jahr geführt worden. Und man muss natürlich dazu sagen, es geht auch um relativ viel Geld. Und die wirtschaftlichen Verhältnisse sind nicht unbedingt besser geworden innerhalb des letzten Jahres. In Deutschland besonders schlecht sieht die Entwicklung für Verlage aus. Das hängt auch damit zusammen, dass wir mit allen möglichen Widrigkeiten zu kämpfen haben. Am schlimmsten für uns ist eigentlich Folgendes gewesen. Wir sind ein Verlag, der visuelle Bücher herstellt. Das literarische Programm spielt fast keine Rolle mehr in unserem Geschäft. Und 95% unserer Bücher gehen in den Export. Und von diesen 95% sind ungefähr 30% nach China gegangen und 20% in die USA. Der China-Buchexport ist völlig zusammengebrochen, auch für andere visuelle Verlage, die Fotobücher herstellen. Dort geht kein Buch mehr durch die Zensur. So einfach ist das. Also jedes Fotobuch wird durchgeblättert und durchgewälzt und man findet in jedem Buch ein Foto, das der Zensur missfällt und dann wird die ganze Partie zurückgesendet. Und in den USA sind es einfach die Zölle. Amerikaner wollen auf eingeführte Bücher keinen Zoll zahlen. Dann haben wir die Zölle übernommen. Das ging natürlich auch zu Lasten unserer Gewinnmarge. Und diese 50% Buchexport, die da fehlen, die haben die finanzielle Situation in diesem Jahr nicht gerade rosig aussehen lassen.
Ist das der Grund, weshalb Sie mit dem Schweizer Unternehmen noch zu keiner Vereinbarung gekommen sind? Oder haben Sie darüber hinaus Konditionen, Qualitätsansprüche, die Sie unbedingt für den Steidel Verlag erhalten wollen?
Ja, das Wichtigste für mich ist, dass wir unseren Campus, wie ich das nenne, in Göttingen, in der Göttinger Innenstadt zusammenhalten, nicht? Und dazu gehört auch, dass die Immobilien eben nicht einzeln verkauft werden, sondern ein Stück. Und das sind halt komplizierte Verhandlungen. Und die Lage ist weltweit nicht so, dass jemand zig Millionen auf den Tisch legt und sagt, so jetzt mach mal, nicht? Das muss ordentlich durchdacht werden. Und es soll ja vor allen Dingen eine tragfähige Lösung sein, die dann auch über Jahrzehnte hält, auch über meinen Tod hinaus. Und was sich aber jetzt deutlich verbessert hat durch diese wirtschaftliche Schieflage, die ich ja eingestehe, die sich aber tagtäglich eigentlich bessert. Also wir sind mittlerweile über den Berg und kommen auch über die Runden. Aber es haben sich mittlerweile insgesamt 12 ernsthafte Investoren gemeldet, 4 davon aus der Schweiz, 3 in den USA, 2 aus Singapur, 1 aus Korea. Und die sind daran interessiert, den Laden und auch das Lilienensemble zusammenzuhalten, nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern aus kulturellen Gründen. Und da sehe ich sehr gute Möglichkeiten, auch nach wie vor mit der Manus AG in Zürich. Aber diese Verhandlungen sollen jetzt sehr schnell zum Ende kommen und ich denke, dass wir im September dann Neuigkeiten verkünden können, wie es weitergeht.
Aufgrund der Meldung über die finanzielle Schieflage, so habe ich das jedenfalls verstanden, hat die Grass-Stiftung, wie sie heute bestätigt hat, die Zusammenarbeit mit Ihnen, Ihrem Verlag beendet. Wie sehr schmerzt Sie das? Hatten Sie doch zum 80. Geburtstag des Literaturnobelpreisträgers eine Werkausgabe gestemmt?
Mich schmerzt das überhaupt nicht. Es ist so, meine Arbeit besteht darin, mit Künstlern zusammenzuarbeiten und deren Kunstwerke und Texte in Bücher zu verwandeln. Und das habe ich 30 Jahre lang mit Günter Grass gemacht. Und das hat uns beide sehr bereichert. Und in den 30 Jahren sind viele tolle Bücher entstanden. Und Günter Grass hat geschrieben und gezeichnet. Und wir beide haben konzipiert und Bücher gestaltet. Und ich habe diese Bücher gedruckt und verlegt. Als Günter Grass starb, habe ich die Arbeit dann mit seiner Frau Ute fortgesetzt, mit der ich genauso gut arbeiten konnte wie mit ihm. Und als sie starb, blieb dann die Günter Grass Stiftung übrig, die vertreten wurde von Anwälten. Die Familie selbst hat sich eigentlich, also die Grass-Familie meine ich, die Kinder haben sich eigentlich nicht um das Büchermachen geschert. Und ich habe immer gesagt, also am liebsten arbeite ich mit Künstlern, wenn das nicht mehr geht, mit deren Witwen oder Witwen. Und wenn das nicht geht, dann mit deren Künstlern. Und wenn das nicht geht, dann bleibt es meistens bei Anwälten. Und mit denen will ich absolut nicht arbeiten. Und ich muss sagen, dass diese Günter Grass-Rechte jetzt nicht mehr da sind, schmerzt uns wirtschaftlich überhaupt nicht, weil das ist also ein winziger Bruchteil von vielleicht 1%, der von 1% Satz, der zum Gewinn beigetragen hat. Und dieses Büchermachen mit Anwälten ist eine Qual für mich. Ich muss sagen, dieser Rückruf der Rechte ist für mich eine große Erleichterung.
Sie haben gesagt, es geht um große Werte, es geht um Immobilien, es geht um das Göttinger Kunstquartier. Werden Sie auch dann, wenn alles gut geht und Sie im September Neuigkeiten zu verkünden haben, gute Nachrichten für dieses Quartier geben können?
Ja, das ist das Wesentliche. Also diese Idee des Kunstquartiers habe ich mit unserer Oberbürgermeisterin Petra Breustedt und ihren Amtsvorgängern entwickelt. Und das ist so ein Kernstück in der Innenstadt von Göttingen. Das wollen wir nicht aufgeben. Und ich kämpfe darum, das zusammenzuhalten. Und dazu gehört eben ein Investor, der sich verpflichtet, diese Immobilien zu kaufen und sie nicht wieder zu verkaufen. Also ich möchte nicht hinterher einen Versicherungskonzern da drin sitzen sehen. Und dieses kleinmaßstäbliche Ensemble, das muss weiter gedeihen und blühen und soll auch mit dem Literaturhaus sowieso, mit dem Kunsthaus Göttingen und mit dem Verlagshaus ein Kernstück der Göttinger Kulturpolitik sein. Und was Günter Grass noch anbelangt, nicht, man darf ja nicht vergessen, das ganze Archiv, ein komplettes Archiv all seiner Werke, all seiner Bücher weltweit, die jemals erschienen sind, das ganze Verlagsarchiv sowieso, Gestaltungsdaten, Satzdaten, Bilddaten, ist ja alles in Göttingen versammelt. Also so leicht hat es ein anderer Verlag dann auch nicht, etwas zu machen. Aber das müssen halt die Anwälte dann organisieren, wie das gehen soll. Dieses ganze Archiv habe ich übrigens der Universitätsbibliothek in Göttingen gespendet. Und mit den Leuten kann ich toll arbeiten und wir werden weiterhin tolle Grass-Ausstellungen machen, nur nicht eben mit Anwälten.
Sagt Gerhard Steidl über die Zukunft seines Verlags und des Göttinger Kunstquartiers. Herr Steidl, ich wünsche Ihnen alles Gute, toi 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 und danke für Ihre Zeit. Schönen Abend noch.
Ja, danke schön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Christiane Gut.
Russland nimmt in diesem Jahr zum ersten Mal seit dem Angriff auf die Ukraine an der Kunstbiennale in Venedig teil. Deswegen hatte die EU-Kommission angekündigt, ihre Förderung einzustellen. Das ist nun offiziell. Nach einer rechtlichen Bewertung beschloss die Europäische Exekutivagentur für Bildung und Kultur, den laufenden mit 2 Millionen Euro dotierten Zuschuss an die Biennale Stiftung zu beenden. Wie ein Kommissionssprecher in Brüssel mitteilte, sollen Kulturvorhaben, die mit europäischen Steuergeldern finanziert werden, demokratische Werte wahren und offenen Dialog, Vielfalt und Meinungsfreiheit fördern. Diese Werte werden aus EU-Sicht in Russland nicht geachtet. Die Kunstbiennale in Venedig zählt zu den wichtigsten internationalen Ausstellungen zeitgenössischer Kunst und geht noch bis zum 22. November. Das Deutsche Literaturarchiv übernimmt den Nachlass des Schriftstellers Friedrich Christian Delius. Schon zu Lebzeiten hatte er seinen Vorlass nach und nach an die Institution in Marbach gegeben. Jetzt überließ seine Witwe Ursula Bongertz den zweiten Teil der Papiere dem Literaturarchiv. Delius war nicht nur Autor, sondern auch Lektor. Im Verlag Klaus Wagenbach und in dem von ihm mitbegründeten Rotbuch Verlag. Als Schriftsteller war er ab 1978 tätig. Zu seinen zahlreichen Romanen gehören »Mein Jahr als Mörder« und »Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde«. Der Nachlass von Friedrich Christian Delius umfasst unter anderem Gedichtsammlungen, Theaterstücke, Tagebücher und Korrespondenz mit anderen namhaften Autorinnen und Autoren. Die Übernahme des US-Unterhaltungskonzerns Warner Brothers Discovery durch den Konkurrenten Paramount ist für 2 Wochen ausgesetzt. Das hat eine Richterin in Oakland bei San Francisco entschieden. Der Schritt beruht auf der Klage von 12 Bundesstaaten. Aus ihrer Sicht würde die von der Regierung genehmigte Fusion zu höheren Preisen und geringerer Qualität führen. Es geht vor allem um den Wettbewerb bei Kinoproduktionen. Hier wäre eine größere Marktmacht nach Einschätzung der Bundesstaaten schädlich für Kinos, Verleiher und letztlich auch für das Publikum. Die nächste Anhörung ist für Anfang August geplant. Der vor rund 2 Monaten aus der Untersuchungshaft entlassene türkische Reporter der Deutschen Welle, Ali Can Uludağ, ist wieder festgenommen worden, das berichtet sein Anwalt. Der Grund für die Festnahme ist noch nicht bekannt. Der Journalist, der auf die Berichterstattung über das türkische Justizsystem spezialisiert ist, war im Februar verhaftet worden. Angeklagt wurde er wegen Präsidentenbeleidigung, Verbreitung irreführender Informationen und der Herabwürdigung der Türkei in wiederholten Fällen. Hintergrund sind unter anderem Äußerungen von ihm auf der Plattform X. Im Mai wurde Uludağ am 1. Prozesstag aus der Haft entlassen. Der Prozess soll im September fortgesetzt werden. Der Journalist wies die Vorwürfe zurück.
Ohne kuschelige Decke, stattdessen mit einem Kaltgetränk oder Eis auf dem Sofa. In den kommenden Wochen starten diverse Serien mit einer ersten Staffel. Die Karte der Sehnsüchte heißt eine, Android eine andere. Was Sie jetzt schon sehen können, Simone Schlosser mit ihren Tipps für die ZDF-Mediathek und HBO Max.
War früher nicht alles besser? Diese Frage stellt die neue Staffel und liefert die Antwort gleich mit. Es war nicht besser, wir waren nur jünger. Braunschlag 1986 ist eine Reise zurück in der Zeit. Zurück zu Föhnfrisuren, dem Walkman und Schulterpolstern. Die Serie schwelgt in Nostalgie und ist am Ende aber vor allem eins. Ein herrlich komischer, komplett durchgeknallter und bitterböser Kommentar auf unsere Gegenwart. Denn wie immer bei David Schalko liegen Realität und Wahnsinn ganz nah beieinander. Insbesondere in der österreichischen Provinz.
Tschach, St. Pölten hier. Es ist offiziell. Braunschlag ist radioaktiv frei, also quasi. Es ist wieder betretbar, wegen der Halbwertszeit. Gratulation.
Eine Art Atomunfall hatte Braunschlag für Jahre zum Sperrgebiet gemacht. Alle sind weggezogen, bis auf die Ortskaiser Richard und Gerry. Jetzt ist der Ort wieder frei, aber niemand möchte zurück. Was also tun? In der ersten Staffel war es eine Marienerscheinung, die Geld in die Gemeindekasse spülen sollte. Diesmal ist es die Rückkehr in das Jahr 1986. Es ist ein Marketing-Gag, so absurd, dass er wahr sein könnte. Warum nicht einfach so tun, als wären in Braunschlag wieder die 80er? Das Handy wird am Ortsschild abgegeben, der SUV eingetauscht gegen einen alten Käfer und der Friseursalon bietet Föhnwelle und Fokuhila zum Sonderpreis. Und plötzlich boomt das zuvor leergefegte Braunschlag.
Das totale 1986.
3000 Schilling die Nacht, das ist eine Okkasion. Wir schießen in 7 Tagen Braunschlag 40 Jahre zurück, das ist Fortschritt.
Die neue Staffel ist ein Fest. Braunschlag 1986 ist eine Serie, wie es sie lange nicht gab. Herrlich durchgeknallt, aber mit dem Herz am rechten Fleck und einem wahren Kern. Denn unter das Personal der ersten Staffel, das sich mit der Zeit wieder in dem Ort versammelt, mischen sich auch 2 neue Figuren. Ein jugendlicher Influencer und ein neu rechter Politiker, der das anständige Österreich preist, selbst aber Kind eines Gastarbeiters ist. Jegliche Ähnlichkeit mit realen Personen ist natürlich unbedingt beabsichtigt. Denn diese Serie huldigt zwar der Vergangenheit, ist in Wahrheit aber eine Abrechnung mit unserer Gegenwart und allem, was dazugehört. Ironisch, bissig und mit brillantem Wortwitz.
Es ist alles so scheiße. Nix ist wie früher.
Was hast du denn vorgestellt?
Dass alles wieder besser wird.
Wieder? Es war nie besser. Wir waren nur jünger.
Es beginnt mit einem Anschlag. Und sofort sind wir mittendrin in Afghanistan 2021. Ein Land, das mehr Krieg erlebt hat als Frieden und das erneut ins Chaos stürzt, nachdem die USA beschließen, ihre Truppen daraus abzuziehen. Davon erzählt die ZDF-Serie Kabul – Flucht aus der Hölle. Eine europäische Koproduktion, gedreht in Griechenland. Der Titel klingt reißerisch und zum Teil wirken die handelnden Personen auch wie Spielfiguren, die vom Drehbuch immer wieder genau dahin geschoben werden, wo gerade die größtmögliche Eskalation droht. Aber die Serie hat auch andere Momente. Dann wird deutlich, worum es den Machern eigentlich geht. Die Menschen hinter den Ereignissen.
Amina, wo bist du?
Vater, wie geht's dir?
Wir fahren zur französischen Botschaft. Komm mit uns und bring Roulon gleich mit. Es ist irre, hier zu bleiben. Wenn du bleibst, bringen die dich um.
Die Serie erzählt aus verschiedenen Perspektiven. Im Mittelpunkt steht eine afghanische Familie. Die Mutter ist Staatsanwältin, die Tochter Ärztin und der Sohn bei der Armee. Sie alle müssen sich an einem Punkt entscheiden. Wollen sie gehen oder bleiben? Und welche Zukunft bietet ihnen dieses Land noch, insbesondere den Frauen?
Egal, was geschieht, ich gebe nicht auf. Aber ich habe wirklich Angst. Ich habe große Angst, hier zu bleiben. Und Angst, wegzugehen.
Die Serie will viel auf einmal. Unterhalten, Spannung erzeugen und informieren. Weitere Figuren sind unter anderem ein italienischer Diplomat, der kurzfristig zum Konsul ernannt wird und am Flughafen von Kabul über Visa entscheidet, sowie eine deutsche Soldatin, die in das Land zurückreist, um einen afghanischen General zu retten. Es sind viele Geschichten für 6 Folgen. Manche Dialoge wirken hölzern und erklären mehr, als sie erzählen. Doch je mehr die Figuren an ihre Grenzen gehen, desto näher kommen sie uns. Kabul, Flucht aus der Hölle, ist intensiv, eindringlich und sie zeigt, wie verzweifelt die Verantwortlichen an einer Bürokratie festhalten, die längst ihre Bedeutung verloren hat.
In der ZDF-Mediathek und Braunschlag 1986 bei HBO Max.
Das Provisorium lebt am längsten. Berühmte Zwischenlösungen.
Auch in Mannheim. Denn dort wird das Nationaltheater seit 4 Jahren general überholt. Die Wiedereröffnung ist für den Herbst 2028 geplant. Bis dahin setzt das Vierspartenhaus seine Arbeit an mehreren provisorischen Spielstätten fort. Überwiegen die Nachteile, wurden neue Möglichkeiten entdeckt? Diese Fragen im letzten Teil unserer Reihe »Das Provisorium lebt am längsten« kann Tilman Prölocks beantworten. Er ist geschäftsführender Intendant des Nationaltheaters Mannheim. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Anfang Juli gab es das erste große Baustellenfest. Wie kommt das Publikum seit 4 Jahren mit den Provisorien zurecht? Wie kommen Sie auf einem ehemaligen US-Army-Stützpunkt und in einer Leichtbauhalle zurecht?
Also das Publikum hat sich ein bisschen dran gewöhnen müssen. Das ist so. Man ist mit einem Haus sehr verbunden. Das war auch hier in Mannheim so. Ich bin ja 22 gekommen, in dem Moment, als wir aus dem Haus ausgezogen sind. Und die Interimspielstättenkonzeption, die hier entwickelt worden ist, war eben sehr dezentral. Und ich würde tatsächlich sagen, Provisorien leben nicht am längsten. Das sind nämlich nicht wirklich Provisorien, wenn ein Theater auszieht. Dann wird aus so einer Spielstätte einfach ein neues Zuhause. Von daher waren wir tatsächlich sehr verteilt und genau das war auch am Anfang schwierig für das Publikum, vor allem, da wir direkt nach der Pandemie nicht durchstarten konnten, sondern tatsächlich die Spielstätten nicht sofort alle zur Verfügung hatten.
Dann frage ich mal andersherum. Haben die Provisorien, die für Sie keine Provisorien sind, sondern ein neues Zuhause, im Gegensatz zum ehrwürdigen Haus am Goetheplatz neues Publikum erreicht?
Natürlich, weil es einfach an diesen neuen Spielorten ein anderes Umfeld gibt, das vielleicht das einfach jetzt ganz nah hat. Ein Teilort Vogelstangen, der jetzt direkt in der Nachbarschaft ist, hat sonst immer weit gehabt. Und in der Oper am Luisenpark ist einfach richtig drumherum der große Parkplatzbereich, der auch fürs Karl-Benz-Stadion genutzt wird. Das ist natürlich parkplatztechnisch ein Eldorado. Und so gibt es einfach verschiedene Aspekte, die in solchen Übergangssituationen dann doch ein ganz ganz besonderen Charme geben und was auch in der Oper am Luisenpark, die wir leider 2 Jahre zu spät bekommen haben, ganz besonders gelungen ist, dass wir da ein wirklich Oper sehr geeignetes, akustisch hervorragendes Haus gebaut haben, das wir jetzt auch gerne weiterverkaufen nach unserer Nutzung.
Nun nehme ich mal an, es geht nicht nur um Parkplätze im Eldorado, sondern es geht bei Ihnen auch ums Programm. Gab es denn da Anpassung an diese neuen Spielstätten, die Sie ja noch 2 Jahre nutzen müssen?
Ja, weil das Spielhaus des Nationaltheaters ein ganz besonderes Gebäude aus den 50er Jahren ist, was mit sehr breiten und großen Bühnen ausgestattet ist. Das haben wir in der gleichen Art und Weise nicht in den Ersatzspielstätten realisieren können und auch nicht wollen. Das hat aber dann zur Konsequenz, dass das klassische Repertoire, was vor allem in der Oper prägend ist für das Programm des Nationaltheaters, dort gar nicht so zum Einsatz kommen kann. Und insofern hat es tatsächlich Auswirkungen auf die Größe und auf die Opulenz und auf die Personage, die da zum Einsatz kommt. Es ist also insgesamt tatsächlich ein bisschen kleiner und auch die Zuschauerkapazitäten sind kleiner.
Was sagen denn Ihre Mitarbeitenden?
Naja, für die ist es wirklich ein schmerzhafter Vorgang, wenn man nicht mehr 2 Stockwerke wechselt, um in die Maske zum Schminken zu kommen aus der Werkstatt, sondern dass man einmal eine halbe Stunde durch die Stadt fahren muss. Alles, was man da vergessen hat, hat man dann nicht. Man kann auch nicht in den Zeiten zwischen den Akten nochmal in der Werkstatt weiterarbeiten. Das heißt, es ist für den ganzen Betrieb eine immense Belastung, für die es dann nicht wirklich einen Ausgleich gibt. Natürlich gibt es ein paar mehr Stellen in so einer Phase, aber insgesamt ist das nicht aufzufangen und es ist sehr, sehr mühsam. Und deswegen freuen wir uns tatsächlich, dass wir in 28 wieder zurück sein wollen und können. Toi, 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 wir klopfen auf Holz. Aber es ist in diesen Ersatzspielstätten schon auch sehr schön. Man kann da auch ganz eigenes, spannendes Theater machen und tatsächlich auch, wie Sie es vorhin schon erwähnt haben, ein anderes Publikum ansprechen, weil es tatsächlich neue Sichtweisen aufs Theater gibt.
Bleiben wir mal beim Positiven. Sind Sie schon immer ein flexibler Mensch gewesen oder ist die Sanierung für Sie ein Flexibilitätstrainingsprogramm?
Das ist ein Flexibilitätstrainingsprogramm in einer Dimension, wie ich es noch nicht hatte. Ich war aber zuvor schon immer am Theater tätig und habe immer in dieser geschäftsführenden Position gebaut. Zuletzt in Oldenburg in einer Flugzeugwerft auf dem Fliegerhorst gespielt oder im Theaterhafen ein Roncalli-Zelt aufgestellt. Und auch in der Zeit in Tübingen habe ich schon immer gebaut. Von daher, ja, das fordert uns. Was hier besonders ist, ist, dass tatsächlich aufgrund der Erfahrungen, die in anderen Baumaßnahmen bundesweit in Theatern gemacht worden ist, man sich hier entschlossen hat, die Bauherrschaft direkt ans Theater zu geben. Ich bin also nicht nur geschäftsführender Intendant, sondern auch Bauherr dieser größten Baumaßnahme der Stadt Mannheim. Und das ist schon eine besondere Doppelbelastung und das spürt man dann auch tatsächlich immer wieder.
Was hatten Sie denn vor dem Sommer 2022 am meisten gefürchtet, entweder als Intendant oder als Bauherr, was dann aber gar nicht eingetreten ist, glücklicherweise?
Naja, man kann sich in diesen Verfahren, die in diesen Bauabläufen drinstecken, wahnsinnig verfangen und verfransen. Das ist uns bis jetzt geglückt, dass uns das noch nicht passiert ist. Natürlich ist es sehr, sehr viel Arbeit. Und die Sorge war natürlich, dass es einfach kommunikativ nicht klappt, sowohl eben auf der Baustelle als auch mit einem Intendanzteam. Wir sind hier ja auch ein Team von 5 Intendanten, ein Geschäftsführender und 4 Spartenintendanten. Und man kennt sich dann doch nicht so gut, dass man von vornherein sagen kann, das wird alles bestens klappen. Und dass das so läuft, da muss man wirklich sagen, Respekt, tun alle ihren Beitrag. Ja, es ist eine wirklich große und riesengroße Aufgabe hier. Ich mache sie gerne fertig, aber was ich allen mitgeben möchte, die am Bauen sind, das ist hier tatsächlich ein bisschen schiefgelaufen, erst den Ersatzspielort fertig haben und dann ausziehen. Wir sind ausgezogen und die Ersatzspielstätte war nicht fertig und dann kam eine Insolvenz dazu und 2 Jahre lang mussten wir die Ersatzspielstätte für die Ersatzspielstätte finden. Das ist sehr anstrengend gewesen.
Die finanzielle Situation der Stadt Mannheim ist ja, muss man sagen, leider ziemlich mau. Trotzdem haben Sie im Mai Ihren Vertrag bis 2032 verlängert. Vorhin haben Sie gesagt, Sie wollen, / Sie hoffen, Sie können im Oktober in 2 Jahren das Haus tatsächlich wieder wirklich beziehen. Machen Sie weiter, um dann endlich mal in den Genuss zu kommen, nicht aus einem Provisorium herauszuarbeiten?
ich bin hierher gekommen, um diese Baumaßnahme zu machen und dann steigt man nicht unterwegs aus. Das ist der eine Grund und natürlich freue ich mich, wenn wir es schaffen, dieses Haus wieder zu eröffnen. Und Sie haben jetzt gerade auch vom Baustellenfest, das wir am 5.7. hatten, gesprochen. Da konnten wir eine neue Zeitkapsel im Haus versenken, so mit dem Blick auf vielleicht in 50, 60, 70 Jahren die nächste Generalsanierung und dann wird man sich zurückerinnern, wie das jetzt war. Und von daher, das geht schon über uns und unsere Zeit hinaus. Das Haus läuft auf sein 250-jähriges Jubiläum zu. Das hat einfach eine ganz große Tradition, ist ein wichtiges Haus und deswegen ist es schön, hier auch die Strecke fertig zu machen und nicht auf halber Strecke auszusteigen.
Sagt Tilman Prolloks, geschäftsführender Intendant des Mannheimer Nationaltheaters, das seit 4 Jahren saniert wird. Mit diesem Gespräch endet auch unsere Reihe Das Provisorium lebt am längsten und Ihnen wünsche ich alles Gute. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen, Frau Wuttke, einen schönen Abend.
Gregor Sander hat für seine Kulturpresseschau einen gemeinsamen Nenner gefunden in Bild und Wort. Aber hören Sie selbst.
Die Feuilletons vom Mittwoch beschäftigen sich mit dem Verschwinden. Amazon listet KI-Schrott aus, titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung und Michael Hahnfeld erklärt den Fall einer angeblichen Reiseexpertin. Bis vor kurzem hatte Amazon noch 53 Titel von Tanja Förster gelistet, allesamt Reiseführer aus dem Jahr 2026. In ihnen geht es zum Beispiel um Alaska, das Allgäu, Auckland, den Gardasee, San Salvador, Sizilien oder Venedig. Die Autorin müsste also weit gereist sein. Dass dem ganz offenkundig nicht so ist, fiel 2 Journalistinnen des Bayerischen Rundfunks auf. Sie gingen für das Magazin Quer auf Recherche und stellten fest, dass die Tipps des Allgäu-Reiseführers von Tanja Förster zu rund 50% purer Nonsens sind und buchstäblich ins Nichts führen. Anstatt auf dem Erlebnisbauernhof Knestel in Eu-Mittelberg befanden sich die beiden Autorinnen bei ihrer Recherche etwa auf einer grünen Wiese. Trotzdem hat der FAZ-Autor Zweifel, dass der Rausschmiss der gesamten Fake-Literatur bei Amazon überhaupt möglich ist und kommt zu folgendem Fazit. Der Konzern dürfte Mühe haben, der KI-Flut Herr zu werden und gibt sich auf unsere Anfrage hin nach wie vor zugeknüpft. Im Sinne der Kunden, die feststellen müssen, dass sie Wertloses erworben haben, ist das sicherlich nicht. In der Süddeutschen Zeitung berichtet Philipp Bovermann über die amerikanische KI-Firma Anthropic. Am 1. Juli 2022 erscheint ein neues, frei zugänglich digitales Internetarchiv, das Millionen Bücher enthält. Man verstoße, schreiben die Admins der Seite bewusst gegen Urheberrecht in den meisten Ländern. Ben Mann, einer der Anthropic-Gründer, schickt einen Link zu der Seite an Kollegen und kommentiert, gerade rechtzeitig. Dafür muss die KI-Firma nun allerdings 1,5 Milliarden Dollar Strafe zahlen, weil sich 500.000 Rechteinhaber zu einer Sammelklage zusammengeschlossen hatten und ihnen Schadenersatz zugesprochen wurde. Anthropic, so berichtet Bovermann weiter, hat nun einfach nur die Methode geändert. Es werden jetzt Bücher bei Händlern aller Art aufgekauft, möglichst von jedem Werk eines, um sie in Maschinen verarbeiten zu lassen. Die Buchrücken würden entfernt, die Seiten zurechtgeschnitten, gescannt und anschließend entsorgt. Millionen Exemplare hätten sich so bereits auf dem Weg ins künstliche Supergehirn in Altpapier verwandelt. Natürlich verstößt auch diese Methode gegen das Urheberrecht, aber das wurde bei diesem digitalen Fressen analoger Bücher offensichtlich schon mit eingerechnet. In der Taz beschwert sich Valerie Katil über die Darstellung der Frauen, ausgerechnet in der gerade überall hochgelobten Homer-Verfilmung von Christopher Nolan. In seiner Odyssee sind die weiblichen Charaktere leicht einzuteilen in verschiedene Kategorien männlicher Projektion. Hörige, Verräterinnen oder verführerische Hexen, die Odysseus hindern, nach Ithaka zurückzukehren. Nun gibt die Taz-Autorin zu, dass dieses Verschwinden jeder realen Weiblichkeit seinen Ursprung schon bei Homer haben könnte oder wie sie es ausdrückt. Das liegt mit Sicherheit auch am nicht gerade feministischen Originalmaterial. Doch das lässt Katil nicht als Entschuldigung für den heutigen Regie-Superstar gelten. In Nolans Odyssee geht selbst ein Rest Ambiguität, die die Figuren in sich tragen, verloren. Penelope wird zur treudoven Hausfrau, Kalypso zu einer Art Krankenschwester, ja sogar Athene, die Göttin der Weisheit und des Kampfes, rennt Odysseus hinterher, dient ihm, bittet, bettelt, dass er doch endlich vernünftig werden solle. Und so leiht sich die Taz-Kritikerin dann Lanze und Schwert der Göttin Pallas Athene und geht final mit voller Wucht gegen den Oscar-Anwärter vor. Christopher Nolan ist unter anderem für seine holprigen, unglaubwürdigen Dialoge bekannt. Womöglich lässt sich das dadurch erklären, dass ihm der Zugang zum Weiblichen verschlossen bleibt. Denn wer unfähig ist, Frauen als reale Personen zu verstehen, der versteht auch etwas vom Menschsein nicht.
Die Kulturpresseschau von und mit Gregor Sander. In Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.